Man darf jedoch nicht vergessen, dass der Homo mobilis zu den besonders sensiblen Vertretern unserer Spezies zählt. Wer seine eigenen vier Wände verlässt und zu neuen Ufern aufbricht, hat ein starkes Bedürfnis nach Schutz und Obhut. Er verlangt nach Garantien für sicheres Geleit, für unversehrte Rückkehr. Hier liegt die Achillesferse dieser Industrie. Ihre Verwundbarkeit zeigte sich etwa nach den Anschlägen vom 11. September, als kurzfristig der weltweite Flugverkehr fast zum Erliegen kam. Bereits gebuchte Urlaubsreisen wurden massenhaft storniert. Flugzeuge wandelten sich im Bewusstsein der Menschen von Vehikeln des Tourismus zu Ikonen des Terrorismus. Wie fragil das Fundament der Reisebranche ist, zeigt sich immer dann, wenn Ordnung und Sicherheit in den Zielgebieten zusammenbrechen. Nach Attentaten wie denen in Djerba, Luxor, Nairobi oder auf die Diskothek in Bali kommt der Tourismus zunächst einmal für Monate zum Erliegen. Brechen Konflikte aus, brechen die Buchungen ein. Hoteliers und Geschäftsleute vor Ort, aber auch die vielen Angestellten in der weißen Industrie stehen vor dem Nichts. Länder wie Israel, Sri Lanka und Kolumbien, Regionen wie der Persische Golf und der Nahe Osten besitzen ein hohes touristisches Potenzial. Ihre Wirtschaften verdankten dem Reiseboom zeitweise wichtige Wachstumsimpulse. Doch in unsicheren Zeiten wagen sich nur wenige Unerschrockene dorthin. Wer pilgert schon an die Ufer des Jordans, wenn dort Selbstmordattentate drohen? Wer campt schon in kolumbianischen Nationalparks, wenn er befürchten muss, entführt zu werden und sein Zelt in einem Guerillalager aufschlagen zu müssen? Durch Bürgerkriege, terroristische Aktivitäten oder eine sonstige instabile Lage entgehen vielen Ländern Milliarden Einnahmen. Nicht nur im Tourismus, sondern auch in solchen Branchen, die auf Auslandsinvestoren angewiesen sind. Ihnen versiegen die Devisenquellen. Niemand überweist sein Geld gern in Gegenden, wo permanent der Totalverlust droht und wo nicht einmal mehr die Einheimischen investieren. Dieser gedeihliche Zusammenhang zwischen Frieden und Ökonomie wird auch den Menschen in den betroffenen Ländern langsam bewusst. Etwa in Israel, ein Land, das früher stolz seinen hohen Lebensstand vorzeigte. Auf der Liste des Human Development Index, in den Indikatoren wie Lebenserwartung, Säuglingssterblichkeit, Bildung und ärztliche Versorgung einfließen, rangiert Israel auf Platz 22 vor Portugal, Griechenland und Hongkong. Doch als Folge des Bürgerkrieges mit den Palästinensern droht die Gesellschaft zu erodieren. Die Arbeitslosigkeit wächst, vor allem unter den arabischen, zunehmend aber auch unter den jüdischen Bürgern. Nach staatlichen Angaben lebt heute ein Fünftel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Es gibt nicht wenige Beobachter, die das baldige Ende der Härtestrategie von Ariel Sharon vorhersagen, nicht weil er sich politisch eines Besseren besinnt, sondern weil der wirtschaftliche und soziale Druck für die Mehrheit im Land unerträglich wird. Das gelobte Land hofft auf Wirtschaftswunder wie in der Vergangenheit, doch die sind in Zeiten des Krieges nicht zu erwarten. Seit Ausbruch der zweiten Intifada, des Aufstands in den Palästinensergebieten, trauen sich nur noch wenige Touristen ins Land. 50 große Hotels in den beliebten Feriengebieten am Mittelmeer und auf dem Sinai mussten schließen. Immer mehr Israelis erkennen, wie sehr der Frieden zählt, auch in Dollar und Schekel. Solche Offenheit für wirtschaftliche Argumente ist nicht auf den Nahen Osten beschränkt. Bei den Recherchen für Peace Counts in den unterschiedlichsten Konfliktregionen haben wir eine Generation von Rebellen oder Freiheitskämpfern, je nach Standpunkt, angetroffen, die von einem neuen, undogmatischen Bewusstsein geprägt ist. Bis in die 80er Jahre, als die Konfrontation zwischen den Machtblöcken Ost und West alles überschattete, argumentierten Konfliktparteien vielfach mit ideologischen Kampfparolen. Definierte sich die eine Seite nationalistisch-konservativ, hielt die andere mit sozialistisch-internationalistischem Gedankengut dagegen. Häufig waren regionale Konflikte Miniaturausgaben des großen Kalten Krieges zwischen dem kapitalistischen und dem sozialistischen System. Anders heute. Zumindest in Sachen Ideologie haben die kriegführenden Parteien abgerüstet. Ihre Ziele formulieren sie nüchterner. Es geht um die Teilung der politischen Macht, fairen Zugang zu den Ressourcen und Rohstoffen sowie gleiche Lebens- und Jobchancen für alle Ethnien. Wirtschaftliche Argumente haben den weltanschaulichen Pathos abgelöst. Man kann es auch so sehen. Früher haben ideologische Phrasen oft die wahren politischen und wirtschaftlichen Konfliktursachen nur verdeckt.